Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu heiße ich, Verena Amort, Sie ganz herzlich willkommen. Im Radio Wohnzimmer müssen wir heute ein bisschen enger zusammenrücken, denn ich habe gleich zwei Gäste eingeladen, die zusammen, kann man sagen, schon durch dick und dünn gegangen sind und meistens tragen sie dabei einen Rucksack und Bergschuhe. Meine Gäste heute sind Judith Niederwanger und Alex Biechler, Reise- und Wanderblogger, das zusammengefasst unter dem Label Roter Rucksack. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Den roten Rucksack, der mit euch schon ganz viele Länder dieser Welt bereist hat, den habt ihr heute nicht mit. Dafür habt ihr aber ja jede Menge Reise- und Wandergeschichten mit im Gepäck. Aber fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an. Ihr seid beide Anfang, Mitte 40. Ihr seid seit 18 Jahren zusammen. Das heißt, die Liebe, Judith, ist volljährig geworden. Das kann man so sagen, oder?
Ja, die ist am 1. April volljährig geworden.
Kein April-Scherz.
Nein, kein April-Scherz.
Du, Judith, kommst aus dem Pustertal, aus Bruneck. Und du, Alex, bist in Algund und in Naturns aufgewachsen. Und seit einigen Jahren lebt ihr gemeinsam in Meran. Bevor ihr das Reisen und das Fotografieren für euch entdeckt habt, war da, Alex, so eine Weltreise, wie ihr sie jetzt vor einigen Jahren gemacht habt, also wirklich ein Jahr unterwegs sein in ganz vielen verschiedenen Ländern, war das eigentlich schon auf dem Plan von Anfang an oder ist das irgendwann entstanden, die Idee?
Also in meinem Kopf war die Idee auch schon drinnen. Also ihr wisst, irgendwann einmal im Leben muss ich mir eine Zeit nehmen, wo ich weggehe. Und wo ich nachher die Welt bereise. Mhm. Das ist bei mir auch schon in meinem Kopf drin gewesen. Ja. Mhm.
War das in der Familie auch schon da, diese Offenheit, dass man sagt, okay, die Kinder können vielleicht, keine Ahnung, mal ein Auslandsjahr machen in der Ausbildung oder wir fahren zusammen länger in Urlaub, der eben nicht nur vielleicht Jesolo oder Rimini ist, sondern war das Reisen so ein bisschen schon in der Familie, in den Genen auch?
Ja, darf ich sagen, also meine Eltern haben ja ein Gasthaus gehabt und sie haben sehr viel gearbeitet allem und dann ist jetzt die Zeit knapp gewesen, sage ich mal. Wir sind dann auch schon mit der Familie verreist, aber allem kürzere Reisen. Ich glaube, maximal erstmal bis Spanien gegangen ist, bis Frankreich, aber weiter weg sind wir als Familie nie gefahren. Ich weiß auch nicht, für mich hat das Reisen allem schon eine Faszination gehabt und ich bin auch nachher, bevor ich mit der Judith zusammengekommen bin, auch schon gerne gereist. Jetzt, dass es von der Familie selber kommt, kann ich jetzt nicht so sagen, aber es ist in mir schon so drin gewesen.
Judith, wie ist das bei dir?
Nein, bei mir hat es erst so richtig angefangen, mit dem Alex zu reisen. Aber ich habe schon als Kind allem brutal den Wunsch gehabt, irgendwann mal in die USA auszuwandern, war all mein Wunsch.
Direkt auswandern, also nicht nur hinreisen, also, sondern...
Und reisen selber, ich mit meiner Freundin selben Alben so Pläne geschmiedet, dass später mal, dass wir die 7 Weltwunder alle besuchen und eigentlich das Reisen war eigentlich allem schon ein Thema bei mir.
Ist das gelungen schon, die 7 Weltwunder, alle noch nicht?
Nein, mein Kind bald noch.
Beruflich hattet ihr eigentlich oder habt ihr auch nichts mit Reisen zu tun? Da seid ihr ganz andere Wege gegangen. Judith, dich hat es auf verschiedene Wege geführt, auch deine Ausbildung.
Ja, jetzt momentan bin ich schon die 19. Saison im Botanischen Garten in Trautmannsdorf. Und weil wir jetzt gerade von Reisen reden, wir haben eigentlich oben 80 verschiedene Landschaften. Also kann die auch einmal den Tag um die Welt reisen.
Das heißt, man geht durch, man kommt von den Tropen bis ins Hochalpine. Es ist alles da, oder?
Genau. Dann bin ich eben Gärtnerin und noch später... Nein, mittendrin habe ich einmal Damenschneiderin die Ausbildung gemacht und vor 2 Jahren noch in die Floristin halt. Mhm, ist halt also Ausbildung noch.
In verschiedenen Berufen sozusagen zu Hause oder sich ausprobiert. Alex, bei dir würde man sagen, es ist ein bisschen weniger kreativ, stimmt aber eigentlich nicht. Du sitzt nämlich die manche Zeit vorm PC, was viele Leute als nicht sehr kreativ werten, aber so ist es nicht.
Nein, absolut nicht. Also ich würde meinen Beruf tatsächlich als sehr kreativ bezeichnen. Ich bin ja Webentwickler, also mache Webseiten, ich programmiere Tools für, sagen wir mal, Gutscheine und so weiter und so fort. Und was ich an der Sache einfach spannend finde, du kannst eben digital Probleme lösen und du kannst dich selber kreativ austoben.
Und man kann sich eigentlich auch so ein bisschen eigene Welten erschaffen, wenn man das möchte, oder?
Ganz genau, ja. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen noch im Digitalen.
Vor 10 Jahren ist dann die Entscheidung gekommen, wir nehmen uns ein Jahr frei und schauen uns so viel von der Welt an, wie man eben sich in einem Jahr anschauen kann. Judith, was hat euch denn getrieben? Das war ja keine normale Urlaubsreise, die ihr da geplant habt.
Ja, eigentlich haben wir einfach nichts geplant. Leider das erste Land und das zweite haben wir gemäß planen, weil wir Visum gebraucht haben und dann haben wir einfach gedacht, schauen wir, wie es läuft.
Mhm. Also angefangen habt ihr
in Russland.
In Russland und dann China. Und das waren
ja,
die
wir
beiden
sind mit der Transsibirischen Eisenbahn bis Peking gefahren und bis selben haben wir eben einen Plan gehabt, aber was danach kam, war alles offen.
Alex, wenn man so denkt, Transsibirische Eisenbahn, da denkt man an einen noblen Speisewaggon, an gepolsterte Sessel, an Kristallgläser, an sehr gediegene Unterhaltungen vielleicht, die da auch stattfinden können. Die Realität hat ein bisschen anders ausgeschaut bei euch.
Ja, für uns.
Also das Klischee legen wir auf die Seite.
Also den Zug, den was du so schön beschrieben hast, den gibt es natürlich auch, hat leider nicht in unser Budget gepasst. Wir müssen alle aufs Geld schauen, damit wir ein Jahr über die Runden kommen. Und dann haben wir einfach die dritte Klasse gebucht. Das heißt, es ist ein Großwagenabteil.
Holzklasse nennt man das auch.
Holzklasse kann man es nennen, ja. Und es sind 60 Betten. Das heißt, es ist alles offen. Es gibt auf einer Seite sind 2 Betten übereinander und auf der anderen Seite sind sich gegenüber 4 Betten. Und ja, da bist du noch quasi den ganzen Tag drinnen gewesen. Wir haben halt mal ab und zu einen Speisewagen gegangen, sind zusammen sitzen gegangen, aber sonst hast du mehr oder weniger deine Zeit in den Großwagenabteil verbracht. Du bist durchgegangen, überall sind da nackte Füße entgegengekommen.
Die Gerüche.
Überwogen Gerüche, weil natürlich irgendwann, nachdem du 2-3 Tage in so einem Waggon drin bist, nachher Menschen geben ja Gerüche von sich, dann riecht das auch. Und du isch ja einmal drin. Das Flotte war ja in den Zwischenabteilen, hat es auch allem so einen Warmwasserboiler gegeben, da ich sagen. Das haben wir studiert, könnt allem das warme Wasser raussortieren. Man hat dann Tee gemacht, hat es auch extra Tassen gegeben. Oder ganz oft hat man sich so Tütenessen mitgenommen. Mhm. Hat sich jeder mitgenommen, dann hat es halt ein Püree gegeben oder so. Und das hast du während der Reise gegessen.
Mhm. Also nicht wirklich luxusmäßig unterwegs.
Nein, keinesfalls. Also die erste Zeit, bis wir von Moskau bis Irkutsk gefahren sind, und Irkutsk ist ja am Baikalsee, sind wir eben in der Holzklasse unterwegs gewesen und danach Richtung Mongolei haben wir uns noch gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, wie die zweite Klasse ist und nachher haben wir ein bisschen ein besseres Abteil gehabt und dann sind wir nachher in einem abgeschlossenen Viererabteil drin gewesen und dann war eben eine deutsche Frau mit drinnen. Und der war von Nürnberg, und weil er so Flugangst gehabt hat, ist der von Nürnberg bis in die Mongolei
mit dem Zug gefahren,
ja. Und weil drüben hat sie noch gewählt, eine Schamanenausbildung machen.
Also auch das geht. Man kommt weit, auch wenn man nicht fliegen möchte, heißt
ja,
das, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Aber es war auch der zarte Anfang für die Weltreise, weil noch ein
Wie lange wart ihr denn in diesem Zug?
Insgesamt waren wir 6 Tage, aber wir sind zweimal ausgestiegen.
Wie läuft das? Also man steigt aus und fährt dann einen Tag später mit dem nächsten weiter, oder?
Genau, ein bisschen Person geschaut. Aber das war schon hart. Da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, boah, das packe ich nicht ein ganzes Jahr lang. Also.
auf diese Art und Weise. Wie darf man sich denn das vorstellen? Also man sitzt in diesem Waggon, man sieht raus, oder? Man sieht die Landschaft an einem vorbeiziehen. In 6 Tagen, nehme ich an, ändert sie sich auch ein bisschen, oder bleibt das gleich eintönig?
Nein, da waren 4-5 Tage Leib Birkenwald. Weil da denkt man allem, das ist so eine Bergereise mit der Transsibirischen Eisenbahn, aber es sind Leibbirken.
Weiten, ja. Die alle gleich ausschauen, über Tage sozusagen.
Erst noch, wenn man in die Mongolei reinfährt, fährt man auch durch die
Wüste Gobi sind wir auch gefahren. Und ja, deswegen haben wir ja eigentlich auch die Reise mit dem Zug machen, weil wir wirklich gedacht haben, boah, da wird man durch so bergige Landschaften fahren und du kannst da Stunden am Fenster sitzen und siehst allem etwas anderes vorbeiziehen. Und dann war das ganze Gegenteil der Fall. Mhm. Dann hast du ab und zu winzige Siedlungen auch gesehen mit ein paar Holzschupfen und so. Und das war es wirklich 4 Tage lang, bis man am Baikalsee gewesen ist und nachher erst die Sonne gefahren.
Aber interessant ist in dem Zug, dass Semlei Moskauer Zeit gegolten hat, ja. Dass sich halt jeder auskennt. Also die ganzen 6 Tage ist all Moskauer Zeit gewesen.
Weil man
ist
ja
durch mehrere
Zeitzonen
durchgefahren. Halt war interessant. Und interessant war auch, dass jeden Tag sind ja so Leute eingestiegen und ausgestiegen und die Leute sind auch jeden Tag so ein bisschen asiatischer geworden, so kleiner, ein bisschen dunkler, asiatischer. Und da der Alkoholpegel bei den Mitfahrenden ist ja da mehr gestiegen und das war alles interessanter.
Weil du das gerade ansprichst, Judith, ihr habt natürlich viele Mitreisende gehabt in dieser transsibirischen Eisenbahn. Habt ihr mitgekriegt, warum die Leute unterwegs sind? Waren das Arbeitsgründe? Waren das also Pendler glaube ich eher nicht, aber...
Also es ist drüben ein ganz normales Transportmittel. Das heißt, in Anfang, die ersten paar Tage, haben sein eine Gruppe von Kindern, die Schlittschuh laufen waren, sein von Moskau noch, ich weiß es nicht, wie weit gefahren, aber auf alle Fälle, die haben mit der Sportgruppe sind sie irgendwo hingefahren.
So eine Settimana Bianca auf Russisch praktisch.
Wahrscheinlich, ja. Und... nachher in den nächsten paar Tagen hast du auch viel Militär drinnen gesehen, in die Abteile. Und da ist von, keine Ahnung, wahrscheinlich vom Geschäftsreisenden bis zu einer Hausfrau ist da alles mitgefahren in den Zug.
Mhm. Und er hat die allem wieder gehalten, er hat schon gekannt, normale Strecken auch so fahren.
Genau. Das war also der Anfang einer langen, langen Reise. Und damit alle, die uns gerade zuhören, so ein bisschen verstehen, die Dimension eurer Weltreise, ein paar Zahlen dazu. Also ihr wart wirklich auf den Tag genau fast ein Jahr lang unterwegs. Ihr seid dabei durch 18 Länder gekommen und durch 4 Kontinente. Afrika habt ihr ausgelassen. Warum eigentlich?
Weil einfach nicht alles Platz hält in einem Jahr.
Also man kann die Welt, man kann die ganze Welt in einem Jahr bereisen, man muss es aber nicht.
Nein, so. Ganz genau. Südamerika ist ja auch noch komplett offen. Genau. Von her. Wir haben es leider nicht geschafft. Mhm.
Weitere Zahlen, ihr seid fast 20.000 Kilometer mit dem Auto gefahren und ihr habt in der Zeit 25 Flüge hinter euch gebracht und fast ebenso viele Zugfahrten, wobei die erste ja eine ganz spannende war, wie wir schon gehört haben. Judith, wie viel von dieser Reise habt ihr vorab genau geplant? Wie viel habt ihr gebucht? Habt ihr überhaupt gewusst, wo es euch hin verschlagen wird?
Na eben, wie gesagt, wir haben leider die zwei Visen für Russland und Mongolei gebraucht und China. Und danach war eigentlich alles offen. Aber leider, wir haben ein paar Wunschländer gehabt. Also Sam war Neuseeland für den Alex, ich habe Japan gehabt und die USA.
Also die mussten unbedingt mit drin sein.
Und dann alles andere ist so von alleine gekommen. Weil bei Palma in China waren, dann haben wir uns gedacht, ja, wie schaut das in Japan aus? Und dann, wie sind die Koreaner drauf und die Taiwanesen? Und dann war das allem so interessant zu sehen, wie einfach gleich die Nachbarn sind. Weil die Nachbarn sind komplett anders. Jedes Land ist wirklich komplett anders. Und wo wir drauf gekommen sind, man braucht wirklich 4 bis 5 Wochen, bis man das Land richtig so checkt und wieso ein paar Sachen so sein oder wieso sie das so essen. Und das kann man als normaler Tourist, wenn man da 2 Wochen ist.
Das geht an einem vorbei, das kriegt man gar nicht mit wahrscheinlich. Überhaupt hat sich, wenn man es genau beobachtet, wie ihr das auch macht, in den letzten Jahren das Reisen sehr verändert. Also heute ist es ja wirklich so, durch viele Blogs, durch viele Social-Media-Accounts, durch eben soziale Medien, durch Postings kriegt man Reiseberichte, Bilder, Eindrücke aus aller Welt sofort mit einem Klick ins eigene Leben herein. Als ihr unterwegs wart, Alex, war es noch nicht ganz so. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan, aber diese ganze, auch dieses sich selbst darstellen dann später oder reisen, um von der Reise zu erzählen, das hat es noch nicht mal so sehr gegeben?
Na, also logisch, Blogs waren zur selben Zeit ganz groß. Wir haben uns vor allem viel über Google halt informiert, Google Bildersuche, wo man eine Nacht eingeben hat und dann hat man die interessanten Bilder gesehen. Reiseführer, ich weiß nicht, ob selbst die Leute heutzutage noch viel benutzen.
Also wirklich noch als Buch, in dem man blättert?
Oder? Ja, genau. Oder als E-Book, besser gesagt, weil du willst ja nicht den großen Lonely Band da mit dir rumschleppen. Heutzutage ist das natürlich alles ganz anders, weil du machst irgendwie Instagram auf oder wenn die Leute TikTok aufmachen, nachher suchen sie auch nach und kriegen selbst schon x Vorschläge. Mhm. Aber wir haben oft gemerkt, du brauchst nicht einmal in den ganzen Vorschlägen nachgehen, weil in einem fremden Land ist oft einmal der kleinste Ort schon extrem interessant. Oder jeder Supermarktbesuch ist brutal bärig
gewesen. War ein Erlebnis,
ja,
oder?
Ganz genau, was es damals für Produkte unterschiedliche gegeben hat und so, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das genau da spannend wird, im Supermarkt oder von mir aus auch in der U-Bahn, wo man die Schrift überhaupt nicht lesen kann. Judith, wie habt ihr euch da durchgeschlagen, orientiert. Wie seid ihr weitergekommen?
Na, mir fällt jetzt der Ansinn, wollen wir selber in Russland dunkel sein, dann mal gemäß zu irgendeinem Amt gehen, die Tickets zu holen für die transsibirische Eisenbahn. Und da ist alles auf Kyrillisch, wirklich. Und das ist so schwierig, die Zeichen zu unterscheiden. Da haben wir halt oft Fotos gemacht von zum Beispiel Büro oder so und haben es noch wirklich gemäßt mit dem Handy, so haben wir gehabt und das wirklich vergleichen. Es war wirklich schwer. Und in Anfang haben wir noch ein kleines Wörterbuch gehabt mit Bildern drinnen. Das haben wir noch irgendwann verloren. Und das hat uns viel geholfen. Wir haben oft mal gezeigt, dass wir wollen Gemüse oder wo ist Schiff ist. Mit dem haben wir eigentlich viel gearbeitet, weil zum Beispiel in Russland oder Mongolei redet fast niemand Englisch.
Mhm. Ihr seid weit herumgekommen. Gab es so Pflichtziele oder gibt es so Pflichtziele für Weltreisende, Alex? Also etwas, was man in einem Land unbedingt gesehen haben muss, sonst war man nicht da quasi. Oder seid ihr viel abseits dieser Hotspots, dieser Touristenströme unterwegs gewesen?
Ich dachte so ein Bärz irgendwie. Also die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich abseits unterwegs gewesen sein, weil wenn du so viel Zeit hast, dann kannst du dir alles möglich umschauen und hast einfach jede Menge Muße, dir auch die anderen Sachen umzuschauen. Aber natürlich, wenn du in Neuseeland bist, dann hast du gewählt, in Milford Sound umschauen. Und Sam ist natürlich ein kleiner Hotspot, sagen wir mal so. Aber zu der Zeit, wo wir waren, sind jetzt nicht viele gewesen. Aber in China, wenn ich an Sam zurückdenke, wo Sam los gewesen ist zu unserer Zeit, das war in August, es war extrem heiß. Ich glaube, es waren auch gerade Schulferien. Und wir sind ja oft stundenlang in der Schlange gestanden.
Wofür?
Also für alles? Für alles fast. Also das Erste, was ich weiß, wir haben uns in Mao Zedong umgeschaut, wie er in seinen Glaskasten aufgebaut drinnen liegt. Und dann sind wir auf dem Platz des himmlischen Friedens gewesen und sind bis ja eine Stunde lang in der brütenden Hitze drin gestanden. Dann haben wir aber noch nicht gecheckt, wieso die Leute eigentlich alle mit dem Schirm bei Sonne umgehen, aber das spendet einfach Schatten, da gibt es keine Bäume auf dem ganzen Platz. Und irgendwann haben wir uns selber einen Sonnenschirm gekauft und sind mit dem Schirm umgegangen, weil es einfach richtig praktisch ist. Und dann haben wir uns dann umgeschaut, oder wir sind auch nach Sanjiangji gefahren. Und Zell ist eine brutale, schöne so Felsenlandschaft. Also kannst du dir vorstellen, wie wer einen Film Avatar kennt, wirklich die einzelnen Felsen, die in die Höhe ragen und du kannst auf ein Plateau einfahren mit der Seilbahn und von dem schaust du und ragen die Spitzen überall ein. Das schaut unmöglich berg aus. Leider muss ich sagen, wir haben mit der Gondelfahrt, glaube ich, 2 Stunden lang in der Schlange drin verbracht. Ja. Und Sam, wenn es noch heiß ist, die Leute werden rund um die herum raulen, ein bisschen
kribbelig,
noch wesensierig. Nachher ist das schon anstrengend gewesen.
Ich freue mich, dass ihr beide heute zu Gast seid im Radio Wohnzimmer. Judith Niederwanger und Alex Bichler, ihr seid weit gereist und ihr habt euch dazu entschieden, eure Reiseerlebnisse, auch die Wandererlebnisse dann hier in Südtirol mit anderen zu teilen. Habt einen Blog ins Leben gerufen, Roter Rucksack nennt er sich, und ihr habt auch einige Bücher herausgegeben. Und bevor wir so ein bisschen weiter uns mitnehmen lassen auf eure Weltreise, würde ich gerne ein Stück Musik einspielen. Ihr habt einige Songs mitgebracht. Der erste kommt von Starship, We Built This City, wir bauten diese Stadt. Judith, was sagst du uns zu diesem Song?
Der Song macht einfach gute Laune, brauche ich nicht viel sagen. Und mir gefällt eben die Musik von den 80er, vielleicht auch, weil ich ältere Schwestern habe und bin mit der Musik aufgewachsen, aber das Lied ist einfach mega. Mir taugt's. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me or recognize my face. Listen to the radio, don't you remember?
Someone always playing corporation games. Who cares? They're always changing corporation names. We just want a dance here. Someone stole the stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. It's just another Sunday in a tired old street. Police have got the choco. The money underneath the bar. Who rides the wrecking ball into our guitars? Don't tell us you need us, 'cause we're the ship of fools. Looking for America, crawling through your schools. Marconi plays the mambo.
Musik aus den 1980ern von Starship, ausgewählt von meinen beiden Radio-Wohnzimmergästen. Das sind heute Judith Niederwanger aus Bruneck und Alex Bichler aus Meran. Die beiden betreiben zusammen einen Reise- und Wanderblog unter dem Label Roter Rucksack und haben sehr, sehr viel zu erzählen von ihren Reisen. Alex, eine Weltreise hat euch, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, unter anderem nach China gebracht. Und wenn wir uns hier in Südtirol manchmal so ein bisschen aufregen, weil zu viele Leute an einem Hotspot zusammenkommen, dann habt ihr da ganz andere Dimensionen gesehen.
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube auch, wenn der Chines da hergeht, dann ist für ihn, auch wenn es mal irgendwo so mal jetzt, weil es ja überall Thema war, auf der Seychelles ein bisschen mehr Leute da sein, nachher ist das für einen Chines noch allem Freiheit pur. Weil es einem drüben ist natürlich die Menschenmassen und Dimensionen sind es einem ganz andere, was wir da mitgemacht haben. Ja.
Das heißt, da geht bei einer Warteschlange irgendwo vor einer Schranke die Schranke auf und Menschenmassen strömen durch, oder
ja,
um zu einem Zug zu kommen oder ins Museum zu kommen.
Wir haben sagen, wir sind eben zum Beispiel zur chinesischen Mauer, haben wir einen Ausflug machen und dann sind wir da schon einmal eine halbe Stunde bevor der erste Zug überhaupt fährt, sind wir dann hingegangen, weil
und dachtet als brave Südtiroler, wir sind überpünktlich da.
Wir sind überpünktlich da, dann wird uns das alles gut gehen. Ja, dann kommst du und dann siehst du schon mal eine lange Schlange, dann hast du, kannst du schon mal für einen übernächsten Zug warten. Und sobald du noch ganz vorne gewesen bist, hat es eine Schranke gegeben und erst sobald der Zug noch bereit war, ist die Schranke aufgegangen und du hast gekehrt ins Zugabteil einigen. So, dann geht die Schranke auf und dann ist das Wettrennen losgegangen. Da sind die Leute aber umgestürmt Richtung Zug und wirklich die Kinder sind gekugelt, die Leute haben geschrien, Flaschen sind geflogen.
Das war ein Zustand.
Das war wirklich ein Anblick für die Götter. Ja, und wir sind da irgendwie.
Wir sind logisch nie gerannt.
Bist du in den Sog reingekommen und hast mir das mitrennen, ja.
Eure Reise hat euch durch 18 verschiedene Länder weltweit geführt. Judith, vieles habt ihr ganz spontan entschlossen, habt einfach vor Ort dann entschieden, das schauen wir uns an, das lassen wir eher links liegen. Ist auch ab und zu etwas schief gegangen, also so, dass ihr wirklich ja, Pech gehabt habt, mit Unterkünften zum Beispiel oder auch vielleicht mit Menschen, denen ihr begegnet seid?
Zweimal haben wir einen Fehltritt gehabt mit den Unterkünften, wie zum Beispiel in Taiwan, haben wir alle aufs Budget geschaut, haben wir halt etwas recht Billiges genommen. Und dann frage ich noch in Alex, wie das heute halt so abläuft mit der Schlüsselübergabe. Dann hat er Sam schon gesagt, es gibt keinen Schlüssel. Dann waren wir Sam schon ein bisschen mulmig.
Also das waren so Airbnb-Wohnungen, also nicht im Hotel
so
und auch nicht im Zelt,
oder, nein,
sondern
wirklich... Airbnb haben wir genommen und so Hostels und zum Beispiel die Unterkunft.
Die war über Airbnb, sie hat eben eine 5-Sterne-Bewertung drinnen gehabt und sie hat richtig toll ausgeschaut, weil da war so irgendwie, das war wie ein Kulturzentrum, kannst du sagen, mit auf die Fotos waren zumindest mal ein paar Leute, die was Gitarre gespielt haben, da hat es eine Bühne gegeben. Ja, also es hat
schaut
richtig
gut aus, würde man sagen.
Richtig einlohnt hat es ausgeschaut.
Ja, dann kamen wir eben hin, dann war das wie eine Müllhalle. Das war irgendwie wie ein großes Regal, alles war offen, mit so mehreren Stöcken und alles Tieren und so Fenster sind auf dem Boden gewesen und kein Mensch.
Also eine Bauruine oder sowas in der
nein,
Richtung?
Nein, einfach wie eine Stellage, wie ein Regal.
Ein offenes Regal, das war eure Unterkunft.
Dann haben wir mal aufgegangen im ersten Stock, dann haben wir schon gesagt, war die Kuchel halt und ganz oben waren ein paar Betten und wir waren ganz allein. Also wir waren mittelt im Dschungel, haben keinen Empfang gehabt, keine Tiere, keine Fenster. Und dann, was tun wir jetzt? Heim kommen wir nicht mehr weg, ziehen wir es durch, bleiben wir da halt, ja. Und dann ist es ja schon um 6 Uhr dunkel geworden, weil unten ist es von 6 Uhr bis 12 Uhr am nächsten Tag dunkel. Und dann waren wir ganz allein, haben wir da ein bisschen gekocht und dann haben wir probiert zu schlafen halt, so schnell wie möglich hinzuschlafen, weil die Dschungelgeräusche waren brutal, muss ich echt sagen. Und dann haben wir nicht wirklich so viel Angst, wie ich es eben gehabt habe.
Habt ihr gedacht, nur weg am nächsten
und
Tag?
Und selber haben wir wirklich in so einem besten Kollegen, weil draußen im Dorf hat man einen Empfang gehabt, haben wir wirklich die Koordinaten gegeben. Gesagt, wenn du morgen nichts von uns hörst, noch, magst du selber schauen.
Hat es sich gefährlich angefühlt also für euch?
Ja, und wir sind ja mit einer Nacht geblieben, sondern weil wir so Sparfüchse waren, sind wir noch eine zweite Nacht geblieben. Mhm. Und dann haben wir noch so Vorkehrmaßnahmen gemacht. Halt. Wir haben so eine kleine Falle gebaut und wir sind wirklich mit einem kleinen Messer und dem Kopfkissen schlafen gegangen.
Seid ihr eigentlich manchmal mit den Leuten vor Ort ins Gespräch gekommen? Also was darüber hinausgeht, vielleicht nach dem Weg zu fragen oder so, oder um eine Information zu fragen. Habt ihr da Gastfreundschaft auch erlebt?
Ja, ich kann mich erinnern, es hat einige total bärige Situationen gegeben, auch wenn ich so schon leider an Südkorea denke, wie oft man Sam auf irgendetwas eingeladen worden ist. Also wirklich, wir sind das erste Mal Korean Barbecue gegangen, halt kennt man jetzt vielleicht.
Die Grillerei.
Ja, die Grillerei. Früher hast du das nicht gekannt und wir sind in das Restaurant eingegangen und dann hast du logisch den bärigen Tischgrill und wir haben gedacht, boah, ist das cool, du kannst direkt am Tisch grillen. Und da sind so zwei Geschäftsmänner neben uns gesessen und die waren halt auch neugierig auf uns und die haben uns nachher irgendwie Sachen bestellt, weißt du, aber die haben uns noch auf das eingeladen auch noch. Und,
ich weiß, sie so stolz auf ihr Land waren, weil wir haben oft tagelang keine anderen Europäer gesehen. Und sie sicher auch nicht. Und dann haben sie wirklich gewählt, ihnen zu zeigen, was da halt...
Was es bei ihnen zu essen gibt und was man
unbedingt probieren. Und wir haben nichts verstanden, sie haben nichts Englisch gekannt und wir logisch nicht Koreanisch. Und dann haben sie uns Zeug bestellt und da kriegt man ja alles so kleine Schale. Wir haben den ganzen Tisch voll so Essen gehabt und... Nein, das war richtig nett, Sam.
Mhm. Ja, oder in Neuseeland selber ja ganz eine flotte Begegnung. Weil sind wir auf so einer aufgelassenen Bahnstrecke haben wir eine Radeltour gemacht. Da hast du dich gekannt bei einem Guide melden, der hat dich nachher mit seinem Auto und die Leihradeln ein Brock weggeführt. Und dann hast du gekannt halt die 50 Kilometer oder sowas zurückradeln auf der alten Bahnstrecke. Und Sam, gleich am Anfang haben wir eben ein neuseeländisches älteres Paar kennengelernt. Und sie haben wir einfach gemeint, wenn es noch oben auf der anderen Insel seid, also wir haben auf der Südinsel angefangen Und wenn ihr noch auf der Nordinsel um seid, so bei Wellington, meldet denkmal einfach mal bei uns nachher.
Also Telefonnummern getauscht.
Telefonnummern getauscht, ja. Und dann, wenn wir oben waren, haben wir ihm halt geschrieben. Hat er gesagt, ja, ich bin da und da. Kämpfst auf meine Farm. Ja, dann sind wir mit unserem Camper auf die Farm gefahren. Dann haben wir Sam in sein Auto stehen lassen gedürft. Und das Highlight war ja nachher, wenn wir in ersten Abend bei ihm gewesen sind, dann hat er ja sein Barbecue-Grill ausgepackt.
Das hätte mich jetzt gewundert, wenn er was anderes ausgepackt hätte. In Neuseeland.
Ja, weil du musst ja denken, wenn wir in Neuseeland unterwegs gewesen sind, haben wir allem selber gekocht. Wir haben so einen Campinggrill noch gehabt, also als Backpacker, es gibt ganz einen Haufen Backpacker in Neuseeland unten. Und da kaufst du dir allem von den anderen Backpacker ein Auto, das voll ausgestattet ist.
Ah, okay.
So umgebaute, wir haben einen Nissan Serena gehabt, Baujahr 98, der war voll eigens ausgebaut, mit hinten in ein Bett drinnen und drunter hast du die Kasten gehabt und dann waren schon die ganzen Campingutensilien drinnen. Mhm. Und dann haben wir halt selber gekocht und dann hat es halt meistens gleich Nudel gegeben in drei verschiedene Arten, weil kochen kennen wir einfach nicht gut.
Und umso mehr genießt man dann so eine Einladung zu einem richtig guten neuseeländischen Barbecue-Abend. Toll. Die USA müssen wir noch ansprechen. Das ist etwas, Judith, wo du dir schon als junges Mädchen gedacht hast, da will ich mal hin. Das ist so ein bisschen ein Traumziel gewesen. Aber auch da muss man natürlich aussuchen, wo genau fährt man hin oder welche Strecke nimmt man sich vor?
Also wir waren schon zuerst vor der Weltreise einmal in New York und in Florida unten. Und eben bei der Weltreise sind wir noch in Hawaii umgekommen. Das war auch ganz spannend, Hawaii. Und danach sind wir nach Las Vegas und von dort haben wir noch einen Roadtrip bis Chicago gemacht.
Mhm. Also nicht die klassische Route 66
zum Beispiel? Nein, das war eigentlich in so erster Plan. Aber noch in Hawaii, in unserer Unterkunft, hat uns der Besitzer halt irgendwie abgeraten. Das ist irgendwie langweilig, das ist eine Straße da, fort durch die Nationalparks, Augen, Montana und dann um Chicago. Und das haben wir noch auch gemacht. Und das war wirklich ein mega Tipp, weil wir sind durch so schöne Landschaften gefahren. Das war wie in die Westernfilme. Also durch so Wüsten und ja, das war traumhaft. Die Nationalparks, die sind ja der Hammer. Das denkt man sich nicht. Wenn man an die USA denkt, denkt man an Fast Food und solche Sachen. Aber die Nationalparks, die sind riesengroß. Also das sind Flächen. Das ist
natürlich
also
unberührte Natur.
In Südtirol hat man nicht gleich mal dieses Waldele da, aber das sind ja Landschaften gigantisch.
Da würde ich sagen, passt euer nächster Song dazu, den ihr uns mitgebracht habt. Judith Niederwanger und Alex Bichler, Reise- und Wanderblogger, die uns so ein bisschen gedanklich mitnehmen auf die Weltreise, die sie durch 18 Länder der Welt gebracht hat. Der nächste Titel, der heißt American Country Love Song. Was hat es damit auf sich?
Auf unserem Roadtrip durch die USA hat es irgendwie allein einen Sender gegeben, der was gut gegangen ist. Wir haben ja allein Auto gehabt, dann haben wir allem während der Radio gelassen und Sam hat es genau einen Radiosender gegeben, der was durch die weiten Prärien allem funktioniert hat und der hat New Country Songs gespielt. Und ich glaube, es hat insgesamt 5-6 verschiedene Lieder gegeben und dann haben sich die allem wiederholt.
In Endlosschleife.
Und das ist eben ein Lied davon und deswegen kannst du sagen, das ist der Soundtrack unsere USA-Reise.
Hören wir es uns an. American Country Love Song.
It's two tickets to a concert. It's a Daytona airbrush t-shirt. Wondering who's gonna kiss who first. You know what I'm talking about. Hey baby, what you doing tonight? It's butterflies and Bud Lights under the stars and on the stripes of a beach towel in a spring break town. It's playing in the night air through the speakers all night long. Couple kids just living that American country love song. In every town and every place there's a boy who's trying to take a chance and dance and find a way. Loves Jenny on a license plate. It's daddy getting mad cause you came home late. It's one last kiss in the driveway. Hey radio DJ, can you play that song that she loves so I can turn it up and maybe
Ja, man kann, wenn man sich zu dieser Musik zurücklehnt und die Augen schließt, schon so ein bisschen mitkommen auf euren Roadtrip durch die USA. Judith Niederwanger und Alex Bichler vom Roten Rucksack vom Reise- und Wanderblog sind heute meine Radio-Wohnzimmer-Gäste. Ihr wart da also ein Jahr lang unterwegs durch 18 Länder. Hat es eigentlich nie Zoff gegeben zwischen euch in der Zeit? Also man muss sich ja jeden Tag auf neue Situationen einstellen. Man muss sich ja jeden Tag absprechen. Ich möchte lieber nach rechts, ich möchte lieber nach links. Wie geht das?
Eigentlich, wir waren uns eigentlich alle recht einig, wohin es geht oder so. Die Reibungspunkte waren halt nur, wenn es auf einmal volle heiß war, du hast volle Hunger gehabt, nichts hat geklappt den ganzen Tag und nachher sind wir zusammen oft einmal so.
Man ist einfach genervt, oder?
Ja, aber so eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel gehabt und das nächste Land gefällt einmal ihm besser, das nächste meinings und wir haben uns eigentlich alle ja, meine ich, gut geschaffen.
Mhm. Wobei da ja noch was dazu kommt, was man sich gut absprechen muss. Und das sind die Spesen, die Ausgaben, die man hat. Alex, ihr habt da schon ein fixes Budget gehabt, sodass ihr auch sozusagen über die Runden gekommen seid in diesem Jahr. Man kann da ja nicht Geld rausschmeißen, sonst schafft man die Reise so nicht, wie man sie gerne machen würde.
Nein, wir haben ja auch gewählt mit dem Budget, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben mal gedacht, dass wir uns eben 55 Euro pro Kopf, pro Tag so ein Budget setzt. Und dann muss noch wirklich alles drinnen sein, vom Essen, Schlafen, dann auch die Transportmittel, was noch natürlich in einmal viel mehr kosten. Aber es hat halt nicht insgesamt den Rahmen sprengen gesollt, damit wir ja nur Geld haben, um durch das eine Jahr durchzukommen. Mhm. Und bis zum Schluss ist es noch halt auf die 21.000 Euro pro Kopf ausgelaufen, also vielleicht ein kleines bisschen mehr, weil man auch dazu sorgen muss, zum Schluss aus haben wir noch gesagt, okay, wenn wir jetzt schon zurück auf dem Weg nach Europa sein, dann nehmen wir frisch Island auch noch mit, damit wir es halt auch mal bereisen können, weil es ein richtiger Bergsreiseziel ist. Und es hat unser Budget noch ein bisschen nach oben getrieben. Aber es war auf alle Fälle alles wert, weil zum Schluss denkst du nie mehr ans Geld, aber du hast die Erinnerung für allem.
Das stimmt allerdings. Das nimmt einem niemand mehr, heißt es immer. So lange unterwegs sein durch so viele Länder, habt ihr eigentlich Heimweh manchmal gehabt, Judith? Nach jemandem oder nach etwas, was euch gefehlt hat?
Brot. Brot hat uns brutal gefehlt, weil das Brot, was wir so kennen, das gibt es auch bei uns da. Und sonst gibt es überall Toastbrot und Toastbrot, was nach Käse gerochen hat. Nein, richtig. Baguette also hat es noch. Ja. Baguette hat es noch ab und zu einmal gegeben, aber so Körnerbrot oder so eine Semmel oder so, wirklich nicht.
Ein Schwarzbrot, ja. Hell war wirklich, nein, kann ich mich nicht mal erinnern. Logisch, wenn ab und zu schon ein Ciabatta oder ein Baguette gefunden, aber richtig ein Vollkornbrot oder sowas.
Nein. Ich kann mir vorstellen, was eure erste Mahlzeit war, als ihr wiedergekommen seid.
Nein, wir sind selber in Dingen in Hamburg gekommen und sind wir noch zwei, drei Tage geblieben, ein bisschen umzukommen. Dann sind wir selber zum Friseur gegangen und so. Und dann sind wir selber in den Supermarkt gegangen. Dann haben wir Sachen gekauft, wirklich. Schon auch vom Preis her hat es gepasst. Und.
Du bist das noch auch voll gewöhnt gewesen. Du hast ja im Laufe der Reise deine Ansprüche und so alle, weil die einfach gesagt haben, du hast nicht mehr gebraucht, sagen wir mal so.
Und man ist zurückgekommen und ein paar Monate hat man das echt noch gehabt, oder das, ich brauche das nicht. Aber es kommt noch alles wieder zurück, also das, der Überfluss ist gleich mal wieder da.
Das wollte ich gerade fragen, wie habt ihr denn den Wiedereinstieg geschafft? Also ihr seid ja zurückgekommen nach einem ganzen Jahr, seid dann wieder, ich glaube bald schon nach der Rückkehr, wieder in eure Arbeit, in euren Beruf eingestiegen. Geht das wieder, so einen normalen Rhythmus zu haben, auch jeden Tag wieder dasselbe zu machen, nicht jeden Tag neue Eindrücke von irgendwoher zu haben, sondern das Gewohnte eben zu haben?
Nein, da ist man gleich wieder drinnen, weil wir sind, glaube ich, so Donnerstag, Freitag zurückgekommen und am Montag habe ich schon wieder gearbeitet. Also bin ich ja nicht frisch gleich wieder angefangen. Mhm. Aber die Gedanken und so Eindrücke, die habe ich heute noch. Wenn ich irgendwo zum Beispiel durch den Garten gehe und irgendeine Pflanze sehe ich noch, dann erinnere ich mich wieder an Japan oder da waren wir mal in Neuseeland. Und wirklich jeden Tag, so oft einmal, da erzähle ich immer auf Nacht so ein Gedanke, was ich gehabt habe, weil ich es nicht mehr gekannt und zujordnen. Und nach, oft fällt mir noch ins Land, wo die Erinnerung noch herkommt.
Heimweh war also nicht viel da, höchstens nach Brot, wie du gerade erzählt hast, Judith. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, ist es nicht sehr, sehr viel, was man da mitnimmt? Wird es einem auch nicht zu viel? Es sind so viele Eindrücke geballt in einem Jahr. Natürlich, das ist eine lange Zeit. Aber ich kenne Leute, mich selber nehme ich da nicht aus, die haben schon nach einer Woche oder nach zwei Wochen in einem anderen Land oder irgendwo auf Reisen, sagen die, boah, ich habe jetzt so viel gesehen, also mein Kopf kommt nicht immer mit dem Verarbeiten. Wie ist denn das, wenn man 12 Monate unterwegs ist in 18 verschiedenen Ländern?
Wir haben logisch ein paar Pausen gemacht. Da durfte man einmal einen Tag im Hotel gewesen, einmal richtig ausschlafen. Oder wenn die vorderen Tage schwieriger waren oder anstrengender wegen der Zugfahrten und so, dann haben wir wirklich Pausen gemacht. Und ich weiß, einmal haben wir eine Verwandte von mir in Thailand besucht. Jetzt haben wir ein Resort gehabt und dann sind wir wirklich eine Woche geblieben und dann wirklich mal Urlaub von Urlaub gemacht. Weil es ist nicht Urlaub, wie man es kennt, sondern das ist Reisen, das ist oft extrem anstrengend. Weil wir müssen mit dem schweren Rucksack umrennen und dann klappt das nicht. Und wir haben wirklich sehr billig gelebt und es ist schon anstrengend gewesen. Aber wir haben unsere Pausen gemacht.
Nachdem ihr zurückgekommen seid von eurer Reise, ist eigentlich etwas passiert, was den meisten Menschen umgekehrt passiert. Also die entdecken zuerst die eigene Heimat, das eigene Umfeld, die Landschaft bei sich zu Hause oder jetzt in dem Fall in Südtirol oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus und gehen dann vielleicht raus auf eine größere und weiter entfernte Reise. Bei euch war es genau umgekehrt, Alex. Also ihr seid von der Weltreise zurückgekommen, habt euch auf den Balkon hingesetzt und euch gedacht, wie schön ist es eigentlich in Südtirol?
Genau, wir sind zurückgekommen und nachher, so, jetzt hast du die große weite Welt gesehen, jetzt hast du jeden Tag irgendetwas anderes gesehen, neue Eindrücke gehabt und jetzt huckst du wieder durch Hohen Mummer und es halt kann es nicht sein. Und dann haben wir uns einmal so gedacht, okay, irgendetwas muss es da ja geben, dass da wirklich so viele Leute bei uns Urlaub machen. Wir müssen uns das selber anschauen gehen. Ja, dann hat das eigentlich mit dem Wandern erst so richtig angefangen. Und nachher sind wir mal durch die Dolomiten gefahren, sind auch bei den drei Zinnen gewesen, sind wir auch zum Sonnenuntergang hingegangen und nachher bist du vor den Bergen gestanden und hast gedacht, wow, okay, ja, was du auf der großen Welt gesehen hast, kannst du da im kleinen Prinz eigentlich auch haben, die unglaublichen Landschaften.
Und das Staunen darüber, das habt ihr dann so richtig euch zum Ziel gesetzt, Südtirol zu erwandern. Und ich glaube, Judith, ihr wart quasi schon in jedem Tal, in jedem Dorf und vielleicht auch auf ganz vielen Bergen schon in Südtirol.
Ja, mittlerweile haben wir einiges gesehen und wir haben auch das dritte Wanderbuch geschrieben.
Die nennen sich eure Wanderbücher, die schönsten Touren und Fotospots Südtirol und Dolomiten, dein Wanderglück. Und das erste war die schönsten Touren eben auch und Fotospots in Südtirol. Alex, du bist vor allem für die Fotografie verantwortlich in diesen Büchern. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder auch drin. Wie pingelig bist du denn, wenn es darum geht, ein richtig gutes Foto zu machen?
Ja, ich würde sagen, hast schon Geduld haben. Und du willst ja nachher auch zum schönsten Licht irgendwo hinkommen. Das heißt, entweder du stehst ganz früh auf oder du musst halt lang am Ort bleiben. Aber natürlich gibt es halt die schönsten Fotos.
Ihr wart, wie gesagt, überall in Südtirol schon unterwegs, also vom Reschen bis Winnebach, vom Brenner bis Salurn habt ihr so ziemlich alles erwandert und erkundet. Alex, gibt es so ein, zwei Orte, wo du sagst, die lassen mich eigentlich nicht mehr los? Das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, als ich da hingekommen bin.
Also einer von den spannenden Orten ist natürlich der Vernack Stausee in Schnalz drinnen. Und ich finde ihn sowohl spannend im jetzt um der Zeit, so April, Mai, wenn der Pegel ganz, ganz nieder ist, weil Sam kann man auch im versunkenen Kirchturm sehen, der wo Sam drinnen ist. Natürlich kennt man ihn in Reschen Stausee, in seinem Turm in Grauen, aber in Vernack drin hat sich das Gleiche zugetragen und der Seilturm ist aber lei zu sehen, wenn der Pegel ganz nieder ist. Mhm. Aber der See ist natürlich auch im Herbst wunderschön, also wenn Sam die Lerchen goldgelb sein und sie spiegeln sich in der Wasseroberfläche drin, ist schon ein traumhaft schön rocht.
Das heißt aber nicht, dass ihr beide jetzt gesättigt seid und euch gar nichts mehr anschauen wollt. Alex, die nächste Reise, die steht schon so ein bisschen an, glaube ich, oder? Wo führt die hin?
Für uns geht es im Juni nach Schottland und dann werden wir in Great Glenway machen. Das ist eine Fernwanderung, ich schätze so circa 120 Kilometer.
Eine Woche so ungefähr,
ja, circa
oder?
Eine Woche, 8 Tage. Und wir gehen einfach von der Westküste, kannst du sagen, zur Ostküste, mehr oder weniger allem an so drei Lochs entlang. Also Loch sein, so Seen einfach in Schottland.
Die Reiselust, die packt euch wieder, Alex. Und dazu gibt es auch ein Lied, das ihr uns mitgebracht habt.
Ich darf sagen, der Sänger passt jetzt perfekt in, weil zum Reisethema, wie kann jemand besser passen als der Fahr in Urlaub? Es steht ja schon im Namen Fahr in Urlaub.
Künstlername?
Künstlername, ja. Der Gitarrist von Die Ärzte ist er und der hat eben sein Soloprojekt. Und das Lied heißt Abschiedslied und es handelt ganz einfach von Fernweh, vom Reisen, vom Loslassen müssen, sein Ding durchziehen. Und ich denke, es ist ein guter Abschluss für das heutige Interview.
Ich weiß jetzt, was ich will. Ich geh jetzt endlich los. Mein Weg wird ziemlich weit sein, denn die Welt ist ziemlich groß. Ich weiß, dass ich dich liebe, egal was auch geschieht. Ich werd dich nie vergessen.
Weg wird ziemlich weit sein, denn die Welt ist riesengroß. Zeilen, Liedzeilen von Farin Urlaub, mitgebracht heute von meinen beiden Radio-Wohnzimmergästen Judith Niederwanger und Alex Bichler. Sie sind Wanderblogger, Reiseblogger, weit gereist und teilen ihre Reiseerlebnisse und Erfahrungen eben auch in dem Blog Roter Rucksack. Stellt sich natürlich die Frage, Roter Rucksack, warum?
Ja, das ist ganz einfach, weil wir haben ja gewählt vor der Weltreise frisch am Blog starten, damit die ganzen Freunde und Familie wissen, wo wir sind und da vielleicht das so als Tagebuch und als Erinnerung halt. Und dann hat eine Weile nachgedacht, wie heißt man denn den Blog? Und genau im selben Tag habe ich meinen roten Trekkingrucksack gekauft und dann haben wir gedacht, wieso heißt man nicht einfach Roter Rucksack? Merkt sich jeder, man hat das im Kopf drinnen und so ist es noch geblieben eigentlich.
Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier gewesen seid. Ja, und ich wünsche euch, dass ihr noch ganz, ganz viel erleben wird und vor allem, dass wir es dann auch mitkriegen über euren Blog.
Danke, Verena, dass wir da sein gedacht haben und wieder mal über die Weltreise reden.
Ja, es war brutal berg, wieder meine alte Erinnerung zu schwelgen und danke dir fürs Dasein.
Ich bin Verena Amort. Gemeinsam mit Thomas Malknecht an der Technik habe ich durch dieses Radio-Wohnzimmer geführt. Ihnen einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Thank you.